Wir müssen uns klar machen, dass all das, was uns bislang im Kerngeschäft so erfolgreich machte und macht, uns im Be Brave Stolpersteine bringt. Ne? Wenn wir schauen, wie ist zum Beispiel eine der deutschen Industrieikonen, der Porsche 911, entstanden? Glaubst du, der ist entstanden mit irgendeiner Business Case Analyse, PowerPoint, KPI Betrachtung, ja, Marktanalyse? Oder, ich sag's dir, wie es war, der Ferdinand Porsche hat sich umgeschaut im Markt und hat die Karre, die er haben wollte, nicht gefunden. Da hat er gesagt, ich bastel mir jetzt mein Traumauto selbst.
Willkommen bei Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um. Wie führen wir Menschen klar und gesund in einer Zeit, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Leading Well steht für eine neue Art der Führung am Puls der Zeit und am Puls deines Teams und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Christian Schwedler. Christian ist Experte für Transformation, Veränderung und beidhändige Führung. Darüber hinaus ist er als Stratege für die BMW Group tätig und unterstützt den Wandel vom Maschinenbaukonzern hin zur Tech Company. Von Christian wollte ich einmal wissen, warum wir in der Arbeitswelt 2026 mehr Mut brauchen und was passiert, wenn Führung nur noch auf Effizienz und Perfektionismus ausgerichtet ist. Denn genau das erleben wir aktuell. Führung wird einhändig. Es zählt nur noch, was schnell wirkt, was sichtbar liefert. Doch dabei geht etwas ganz Entscheidendes verloren, der Mut, neue Wege zu gehen. Wir sprechen darüber, was es heißt, beidhändig zu führen, also einerseits für Planbarkeit, auch Verlässlichkeit zu sorgen, aber andererseits auch Räume für Kreativität und Innovation zu öffnen. Wenn du also für dich herausfinden möchtest, wie wir wieder mehr Mut zur Veränderung in Unternehmen bringen, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Ich wünsche jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well heute mit Christian Schwedler. Hallo Christian, herzlich willkommen wieder zum zweiten Mal mittlerweile schon im Leading Well Podcast und natürlich auch noch ein Happy New Year für dich. Schön, dass du dabei bist. Hallo.
Ja, hallo Benjamin. Ich freue mich auch, das zweite Mal bei dir zu sein und auch ein frohes Neues.
Yes. Ja, wir starten gemeinsam in das neue Jahr 2026. Wenn ich so auf das letzte Jahr zurückschaue, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht total überraschend. Ich glaube, es ist so ein Jahr mit vielen Krisen, Unsicherheiten. Das hat man zumindest immer viel drüber gesprochen, fand ich auch. Mit Sicherheit aber auch ein paar spannende Fortschritte. Manches sichtbar, manches vielleicht weniger sichtbar. Wenn du so für dich mal auf das letzte Jahr zurückblickst, insbesondere natürlich Kontext unserer Arbeitswelt, gibt es sowas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, du hast es schon skizziert. Ne? Ich glaube, das war das Jahr der Multikrisen und irgendwie hat sich so ein Stück weit so eine Zukunftsdepression breit gemacht in Deutschland, finde ich, oder? Irgendwie ist das Glas gefühlt nur noch halb leer. Ja, ich suche immer, wo ist denn das halbvolle Glas und finde das sehr selten. Und da müssen wir ein Stück weit wieder raus, glaube ich. Und die Frage ist halt, wie gehen wir damit um, ja, mit dieser Krise, mit dieser schwierigen Lage? Und wenn ich da so schaue, wie die meisten auch große Firmen damit umgehen, ist es erstmal, ja, jetzt müssen wir erstmal unseren Laden aufräumen. Ja? Jetzt müssen wir erstmal wieder Effizienzschraube anziehen. Jetzt müssen wir Kosten sparen. Jetzt müssen wir Mitarbeitende entlassen. Und da sind sicherlich Ansätze dabei, die gut und richtig sind, auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Ne? Aber die Frage ist, ob das die einzige Antwort ist und ob das die einzige Antwort ist, die uns dann auch positiv in die Zukunft bringt. Und da können wir ja vielleicht gleich auch noch ein bisschen da eintauchen, ne? Wie man das vielleicht auch anders gestalten kann. Das ist erstmal so ein kleines in the nutshell, ja.
Total spannend und ich finde das Wort Zukunftsdepression, ich glaube, das bringt schon super eindrücklich auf den Punkt. Habe ich so auch noch nicht formuliert gehört, aber ich kann damit sehr, sehr viel anfangen. Und insbesondere natürlich das Glas, was sich so ein bisschen halb leer anfühlt, Tendenz nach unten. Vielleicht auch noch ein paar große Schlücke dieses Jahr raus, hat man so das Gefühl. Zumindest ist das so ein bisschen das Narrativ. Und ich frage mich dann immer eher, woher kommt das eigentlich? Also ist das was schon immer so ein bisschen auch in unserer Natur war, auch so ein bisschen die deutsche Mentalität, ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen kritischer? Wie viel hat es mit der Wirklichkeit am Ende vielleicht dann doch irgendwo auch zu tun? Also sehen wir, dass die Lage angespannter wird? Wie ist so ein bisschen dein Blick drauf? Also woher kommt vielleicht auch diese Zukunftsdepression? Wie viel hat es mit der faktischen Lage zu tun? Und wie sehr reden wir uns das vielleicht auch gegenseitig so ein bisschen ein, dass es tatsächlich so schlimm um uns steht, würde ich mal sagen?
Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen über Jahrzehnte gewachsen. Ne? Wir waren ja Champions der analogen Zeit. Ne? Wir haben da ja fast alles erfunden. Ja? Vom Buchdruck über den Bunsenbrenner, die Straßenbahn, das Automobil, die Aspirintablette. Ja, also, und das ist, all unsere Industrien basieren eigentlich auf diesem analogen Zeitalter, ne? Wenn du schaust. Und das haben wir dann über die Jahrzehnte ganz gut weiter gemanagt. Ne? Also die alten bestehenden Businessmodelle aus dem 19., 20. Jahrhundert immer gut weiter gemanagt, optimiert, ja, die Cash-Cow immer weiter am Laufen haltend. Und so haben sich halt Systeme, ne? Und auch so eine Kultur herausgebildet, die heißt, weiter so machen, alles auf Gleichschaltung, ne? Effizienz, Planbarkeit. Und jetzt sehen wir, dass wir mit diesen analogen Geschäftsmodellen und mit diesem reinen klassischen Management irgendwie nicht mehr so richtig vorankommen, ne? Dass wir immer mehr in so einer Sackgasse sind. Wenn wir schauen, ne? Dass wir kaum noch mithalten mit der ganzen Dynamik, ne? Gerade aus Richtung Silicon Valley, China und so weiter kommend. Und da müssen wir halt lernen, wieder umzuschalten, ne? Wieder in diesen Angriffsmodus, in diesen Pioniergeist zu wechseln. Und da braucht es halt Fähigkeiten, das Verrückte dabei. Ich behaupte, wir müssen ausgerechnet denjenigen Kräften wieder eine Chance geben, die wir über Jahrzehnte so verspottet, belächelt und ausrangiert haben. Also gerade diese Pioniere, die Wagemutigen, die Tüftler, die Piraten, die Naiven und so weiter. Und da können wir auch das gerne nochmal ins Detail gleich gehen oder auch Beispiele es konkreter machen. Und das so dieses Umschalten. Und das hat auch, letzter Satz da noch zur Einordnung, damit zu tun mit dem Konzept, was ich ja vertrete, ja, eins meiner Fokusthemen, der Beidhändigkeit oder auch Ambidextrie, ein tolles Wort, dass ich sage, ja, natürlich, mit der einen Hand, ne, muss ich mein Tages- und Kerngeschäft effizient weitermanagen. Da geht es eben um Routine, Nullfehler, Exzellenz, aber eben auch gleichzeitig radikal die Zukunft mitgestalten. Ja, und diese beiden Hände, die sind erstmal sehr gegensätzlich von der Arbeitsweise. Und wir müssen halt in diese andere Hand, in diese, wie ich es nenne, Be Brave Hand eben stärker rein.
Pioniergeist ist ein, finde ich, großes Stichwort. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, und du kennst ja auch einige Industrien, bist ja da ein bisschen dichter dran, wo man auch so das Gefühl hat, da wird viel alte Welt verwaltet und es ist vielleicht auch ein bisschen herausfordernd, so diesen Schritt in die neue Welt zu machen. Wenn wir so über Pioniergeist sprechen, habe ich mich gerade gefragt, was braucht's denn eigentlich, damit so ein Pioniergeist entstehen kann? Insbesondere, wenn man natürlich so in die Vergangenheit schaut und anerkennt, das war ja mal da, ne? Also wurde ja sehr viel aufgebaut und da ist ja ganz, ganz viel entstanden und die Stärken, die wir hier am Standort haben, insbesondere natürlich sehr, sehr viel Industrie, ist ja irgendwo auch alles ein Ergebnis von Pionierarbeit. Hast du so ein bisschen ein Gefühl für dich, was vielleicht so back in the days, ne, ist ja schon einige Jahrzehnte her, die Voraussetzung war, damit Pioniergeist letztlich wachsen konnte und daraus auch etwas erwachsen konnte?
Du hast es gesagt, wir hatten das ja auch mal in unserem Land, ne? Also diese ganzen Werner Siemens, ne, wie Mercedes entstanden ist. Das waren ja alles auch mal Gründer, das waren auch alles mal Startups, nur hieß das früher anders, ne? Und zu der damaligen Zeit waren das vielleicht auch Leute, ja, genau wie du sagst, ja, Pioniere, vielleicht irgendwelche Visionäre, vielleicht wurden die teilweise als Spinner erachtet, ja? Und was waren da für Zutaten, ne? Was für Zutaten braucht man da? Das brauchte eben eine gewisse Naivität auch, ja? Eine gewisse so ein gewisser Wagemut, ein gewisser Trotzreaktion, aber auch irgendwie so eine Beseeltheit von irgendeiner Mission. Und nur ein Beispiel, wenn wir schauen, wie ist zum Beispiel eine der deutschen Industrieikonen, der Porsche 911, entstanden? Glaubst du, der ist entstanden mit irgendeiner Business Case Analyse, PowerPoint, KPI Betrachtung, ja, Marktanalyse? Oder, ich sag's dir, wie es war, der Ferdinand Porsche hat sich umgeschaut im Markt und hat die Karre, die er haben wollte, nicht gefunden. Da hat er gesagt, ich bastel mir jetzt mein Traumauto selbst. Also das hatte mehr von Pippi Langstrumpf, ich baue mir die Welt, wie sie mir gefällt, als Ja, dezidierte Markt-KPI-Business-Case-Analysen, wie auch immer so. So, und die Frage ist, wenn wir also sagen, okay, diese Zutaten, die wir gerade beschrieben haben, brauche ich ein Stück weit, damit auch wieder dieser Wagemut, ne, dieser Pioniergeist, auch wieder Innovation und Wandel in Unternehmen stattfinden kann, müssen wir uns ehrlich fragen, haben wir heute die Prozesse und die Kultur und die Rahmenbedingungen, damit das entsteht? Und in den meisten Fällen wird die Antwort nein sein. Weil ich risikoavers bin, weil ich alles plane, ja, die ganze Prozesslandschaft, Führungskultur, alles ist erstmal nicht dafür ausgelegt. Das heißt, ich muss Räume schaffen und ich muss differenzieren. Wenn ich Innovation und Wandel will, muss ich in den Bereichen eben auch diese Rahmenbedingungen schaffen. Aber das ist mein Punkt, parallel zum funktionierenden Kerngeschäft. Ne? Ich sage nicht, jetzt krabbeln wir das ganze Unternehmen auf links, jetzt müssen alle agil arbeiten oder so. Ja? Nein, um Gottes Willen bitte nicht. Sondern das Kerngeschäft kann weiter effizient weiterlaufen. Aber parallel, das ist halt Ambidextrie, ne, Beidhändigkeit, parallel brauche ich eben diesen, wie ich ihn nenne, Be Brave-Modus.
Mhm. Beidhändigkeit, finde ich, ist auch ein sehr, sehr spannender Begriff, weil es ja am Ende wirklich bedeutet, du verlässt dich nicht auf eine einzige Qualität oder Stärke, so gesehen, ne, sondern du probierst ganz, ganz unterschiedliche Perspektiven und Facetten zusammenzubringen. Und Beidhändigkeit bedeutet auch, und diese Situation hast du jetzt eher beschrieben, es gibt auch die Option, dass wir eher einhändig unterwegs sind. Ne? Also wir haben nicht beide Hände am Steuer oder wechseln die Hände ab, sondern wir nehmen jetzt zum Beispiel nur die rechte Hand, ne, und fahren die ganze Zeit mit dieser rechten Hand. Und diese Logik dahinter, insbesondere so dieses sehr effiziente, dieses sehr planerische, das hast du ja auch schon beschrieben. Hast du vielleicht da aber noch so eine Beobachtung, warum wir dazu neigen, also gerade wenn wir jetzt mal wieder so auf unsere Arbeitskultur, unsere Arbeitswelt schauen, da so sehr hinein zu geraten? Also was ist eigentlich so die Kraft dahinter? Ne? Was ist das, was uns eigentlich immer wieder bringt in dieses Planerische, in dieses Effiziente, in dieses, ne, Business-Case-Logik? Es muss sich alles rechnen. Mhm. Oder ich fange erst an zu rechnen, bevor ich die Idee entwickle, warum wir dort immer wieder reingehen und warum das auch so eine Qualität ist, die in Unternehmen so viel höher gelebt wird jetzt in der aktuellen Zeit, als es vielleicht tatsächlich die neuen Wege, die neuen Ideen, die Kreativität ist, und sich darauf halt weniger verlassen wird, wenn es darum geht, ne, wieder diese Brücke Krisen und Herausforderungen zu lösen. Also wir wollen uns eigentlich aus Krisen heraus planen. Warum wird diese Richtung so gewählt?
Ja, es hat sicher verschiedene Gründe. Ne? Das eine ist, dass es halt, wie gesagt, über Jahrzehnte so antrainiert ist. Ne? Das ist das Betriebssystem, ne, der Planbarkeit. Und das ist ja auch ein Stück weit auch zu unserer Komfortzone geworden und natürlich auch angenehmer erstmal, ne, für auch Führungskräfte und Manager zu sagen, ja, wenn ich einen Kontext schaffe oder schaffen möchte der Planbarkeit, ne, und ich kann alles berechnen, jede Kommastelle, dann ist es erstmal natürlich sehr angenehm. Und wir müssen aber eingestehen, dass das in der komplexen und dynamischen Welt so nicht mehr immer funktioniert und dass noch ein Umlernen notwendig ist, ne? Dass wir da auch loslassen müssen. Und das zweite Thema ist, ich glaube, dass ich sage immer, agiles Arbeiten ist in unserem Lande nach wie vor karrieregefährdend. Erstmal so als Statement.
Oh, das ist schon ein gutes Statement.
Das ist ein Statement und das kommt nicht von mir, sondern von einer Abteilungsleiterin, wo ich mal eine Keynote gehalten habe. Wie du weißt, ich gebe ja Keynotes in Unternehmen und Konferenzen. Und da meinte sie, Christian, alles verstanden, aber wenn ich das ernst nehme, ne, und diesen Be Brave-Modus jetzt wirklich aktiviere, ist es für mich karrieregefährdend. Das war so ein höherer Führungskräftekreis, erstmal Ruhe im Raum. Aber sie hat recht, weil in vielen Unternehmen wird es noch negativ sanktioniert, wenn du ja Fehler begehst, ne? Wenn ich mich als Führungskraft hinstelle und sage, ich habe nicht alle Antworten parat heute. Ja, lass uns mal mutig experimentieren, iterieren. Es wird zwei, drei Irrtümer geben auf dem Weg und so weiter. Und das wird zwar immer gern proklamiert auf den Postern, ne? Aber wird nicht ernsthaft geduldet oder sogar belohnt. Und da müssen wir auch hin. Und für mich hat das immer Die Antwort liegt immer in der Differenzierung, ja, dass ich sage, wo bin ich denn jetzt, in welchem Umfeld bin ich gerade? Bin ich in dem sogenannten, wie ich es nenne, Be Brilliant-Modus, ja, irgendwo im Tagesgeschäft, im Kerngeschäft, irgendwo in der Produktion, wo ich sage, ich muss hier abliefern am Stück, fehlerfrei. Oder bin ich jetzt gerade in einem Modus, wo ich sage, oh, jetzt wollen wir aber Transformation, Wandel, Innovation machen. Und da muss ich dementsprechend unterscheiden. Ne? Sind Fehler erlaubt, sind Fehler nicht erlaubt? Brauche ich jetzt einen Business Case auf die Kommastelle berechnen? Oder lasse ich den Business Case erstmal weg und gehe eher wie Venture Capitals, ja, eher mit Soft Facts, mit gewissen Hypothesen rein, die ich teste am Markt. Und, also ich muss immer unterscheiden, in welchem Kontext befinde ich mich gerade.
Und das ist am Ende das, was du ja auch Ambidextrie beziehungsweise noch beidhändige Führung als beidhändige Führung beschreibst, gerade wenn man das natürlich auf Führung übertragt. Ich finde ganz interessant, wenn du jetzt auf Führungskräfte mal schaust und du hast gerade auch schon beschrieben, ne, sprichst auch mit Führungskräften, vor Führungskräften genau über diese Ideen. Und das eine ist ja natürlich irgendwo, vielleicht fühlen wir uns manchmal ein bisschen sicherer in der Planbarkeit. Das andere ist, finde ich ja auch, es braucht ja auch eine, vielleicht auch gewisse Qualitäten, es braucht vielleicht irgendwo auch gewisse Fähigkeiten, um dann in dieses Be Brave, mutige Handeln, ein bisschen innovative Denken zu kommen. Sind das Fähigkeiten, die du stark genug auch in der Führung ausgeprägt siehst? Also würdest du sagen, eigentlich diese Fähigkeiten, kreativ, mutig, offen, auch zu denken, zu handeln, diese Räume zu schaffen, die sind eigentlich stark genug ausgeprägt, wir müssen es nur zulassen? Oder siehst du eher, dass tatsächlich, ne, wenn du jetzt mal so auf die Unternehmen schaust, mit denen du zusammenarbeitest, dass da vielleicht auch ein bisschen sogar an Fähigkeiten denkt, ne, zum innovativ sein und zum Räume schaffen, ne, psychologische Sicherheit in einem Team erlauben? Wie siehst denn du da so den Status quo, mal so deutscher Arbeitswelt 2026?
Ja, ich glaube erstmal per se, so prinzipiell gesagt, sind wir alle viel kreativer und mutiger, als wir es im Privaten, ja, eigentlich als Charaktertyp auch, als wir es in der Arbeitswelt sind, weil es eben bisher nicht zugelassen wurde. Ne? Ich sage immer, ja, auch normale Mitarbeitende, ne? Also die sind dann zu Hause, sind die witzig und kreativ und haben irgendwie komischen Hobbys und dann lernen die hier wieder irgendwas Neues, ja, mit Veränderung gar kein Problem. Und dann unterschreiben die in der Bank einen Vertrag, ja, um sich ein Haus zu kaufen für hunderte, tausende Euro, ganz alleine, ja, ohne Gremien, ohne Führungskreise, ohne, ja, das machen die alles. Und dann kommen die zur Arbeit, stempeln ein und sind dann wieder, ja, beschränken, ne? Und sind dann eben nicht so mutig, kreativ wie vielleicht draußen, weil wir das bisher nicht so ganz zugelassen haben. Also ich glaube, in uns allen schlummert da viel mehr, als wir das Potenzial abrufen können, ja, in den Unternehmen. Und das ist ein Riesendilemma, weil ich sag mal, was da für Potenziale herrschen, die wir nicht abrufen, das ist wirklich immens, ja. Das Zweite ist, aber ja, es gibt natürlich Charaktertypen, die sich, ne, also unterschiedliche Charaktertypen, und da gibt es ja so eine gausche Normalverteilung, wo ich sage, hast du auch schon gehört, ne, so 10-15% sind die sogenannten Innovators und Early Adapters. Das sind die vielleicht auch, ne, wenn das neue iPhone rauskommt, vorher schon vor dem Apple Store campen, weil sie die Ersten sein wollen, also die echten Pioniere und die neugierig sind und überhaupt keine Angst vor Veränderungen haben. Die gibt es in jedem Unternehmen. Das sind die prädestiniert sie natürlich für diesen Be-Brave-Modus. Ja? Und das gibt es bei Mitarbeitenden, bei Führungskräften. Kann ich auch schauen, habe ich die richtigen Leute an der richtigen Stelle? Ja? Unterscheide ich bei mir im Unternehmen überhaupt? Ne? In dem Sinne, kenne ich meine Schäfchen? Ja? Oder setze ich die Leute einfach querbeet irgendwo ein, ob die jetzt Be-Brave oder Be-Brilliant sind? Ja, ich achte da gar nicht drauf. So. Und der dritte Aspekt dazu ist, wie divers sind wir denn in unseren Unternehmen? Ne? Und da meine ich nicht nur die Genderfrage, die nach wie vor eine wichtige ist, ja, aber das geht ja darüber hinaus. Ne? Also habe ich wirklich auch diese Tüftler, ja, die Visionäre, die Pioniere, die Naiven in meinem Unternehmen? Ja, welche Charakterzüge habe ich da? Welche Backgrounds kulturell und so weiter und so fort? Und bisher war, glaube ich, auch, dass die HR-Abteilung eher auf dieses Gleichschaltungsprinzip gesetzt haben. Ne? Also auch eher lieber den Charaktertypen, ne? Planbarkeit und Be Brilliant und so weiter. Da müssen wir auch schauen, müssen wir das nicht mehr öffnen, ne? Um dort auch ein bisschen mehr Vielfalt reinzubekommen. Ja?
Mhm. Unser heutiger Werbepartner ist Personio. Personio ist eine ganzheitliche HR-Plattform für kleine und mittelständische Unternehmen. Der HR-Anbieter hat es sich zum Ziel gesetzt, Personalprozesse so transparent und effizient zu gestalten, dass sich HR und Führung wirklich auf das konzentrieren können, was den Unterschied macht, und zwar ihre Mitarbeitenden. Und genau da möchte ich einmal kurz andocken. Stell dir doch mal ehrlich die folgende Frage. Wäre unser Unternehmen in 3 Jahren noch wettbewerbsfähig, wenn wir bei People-Themen einfach so weitermachen wie heute? Wenn dich diese Frage kurz schlucken lässt, dann bist du auf jeden Fall nicht allein. Personio hat dazu einen kostenfreien Leitfaden entwickelt, der auf 14 fundierten Seiten zeigt, wie Unternehmen HR-Kompetenz auf Führungskräfte verankern können. Es geht darum, welche People-Kompetenzen Führung wirklich braucht und wie es auch gelingen kann, diese Fähigkeiten natürlich im Unternehmen zu implementieren. Du erhältst klare Checklisten, einen Überblick der wichtigsten HR-KPIs, aber auch spannende Insights von Expertinnen wie Laura Bormann und Anahita Toms. Den Leitfaden kannst du direkt kostenfrei downloaden unter www.personio.de/leadingwell. Folge dazu einfach dem Link in unseren Shownotes. Von mir auf jeden Fall eine absolute Empfehlung für alle, die Führung zukunftsfähig denken wollen. Jetzt aber erstmal wieder zurück zur Folge. Wenn ich mir jetzt mal so eine Situation vorstelle, hier hören ja ganz unterschiedliche Führungskräfte zu, aus ganz unterschiedlichen Kontexten, Aufgabenbereichen. Und da gibt es dann natürlich auch in vielen Unternehmen klar auch Führungsrollen, die vermutlich eher in einer Be Brilliant Richtung ausgelagert sind. Ne? Erstmal so qua der Rolle, wenn ich jetzt so an Operational Excellence denke, wenn ich vielleicht tatsächlich irgendwo auch an Controlling, Buchhaltung, Finance und Co. denke. Man würde erstmal denken, okay, eigentlich, da geht es ja schon sehr viel um Optimieren, um Zahlen, da geht es um Plan und Co. Und trotzdem, so wie ich dich verstehe, wirst du ja nicht sagen, die einen machen Be Brilliant und die anderen machen Be Brave, sondern Beidhändigkeit bedeutet am Ende des Tages ja, auch eine Führungskraft hat die Fähigkeit, situativ umzuschalten. Für sich und fürs eigene Team und auch Räume zu schaffen, in dem das Team mal ein bisschen mehr Be Brilliant sein kann und in der anderen Situation vielleicht tatsächlich mal ein bisschen mutiger handeln kann und kreativ und innovativ denken kann. Wenn ich mir jetzt aber mal so eine Person vorstelle und ich würde mal so ein bisschen praktisch reingehen, auch um die Ideenvielfalt auch bei den Leuten mal zu wecken. Ne? Also wo könnte man ein bisschen mehr dieses Be Brave rauskitzeln? Operational Excellence, Finance, Buchhaltung und Co., you name it, Qualitätsmanagement. Was könnten so Facetten sein, wo du sagst, da kann es sich total lohnen, mal situativ das Brilliant mal ein bisschen liegen zu lassen und tatsächlich so diesen Schieberegler des Be Brave hochzuschrauben ein bisschen. So aus der Führungsrolle heraus, gemeinsam mit dem Team. Was könnten das für Situationen sein? Was könnte das Ziel dahinter sein? Wofür könnte das in so einem Team gut sein?
Erstmal noch kurz vorab, ja. Es gibt ja 2 Arten, das mit der Ambidextrie zu organisieren. Ne? Es gibt Unternehmen, die klar unterscheiden, die haben Be Brave Teams und die haben, das Mutterschiff ist eher Be Brilliant. Ne? Also die unterscheiden bewusst und da fokussieren sich Führungskräfte auch entsprechend in ihrem Modus. Ne? Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe jetzt ein Projekt, ein Team, das ist mehr Be Brave, ein Innovationsteam zum Beispiel oder für irgendein Change-Projekt, ja. Und das sind die Mitarbeitenden und die können wirklich in den Be Brave-Modus und die Führungskraft konzentriert sich auch auf Be Brave. Ja? Das können dann wirklich agile Arbeitsweisen sein, aber wirklich ernsthaft gelebt, nicht nur so als Agile Washing. Ne? So, das ist die eine Form. Dann wird es aber auch die sogenannte kontextuelle Ambidextrie geben. Das heißt, wie du sagst, ne, dass ein Team oder eine Führungskraft wirklich beidhändig ist, also hin und her switchen kann zwischen Be Brilliant und Be Brave. Und da gibt es natürlich verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Ne? Wenn du sagst, was ganz klassische Aufgabenbilder für Be Brilliant, ne? Ob das jetzt in der Produktion ist, Buchhaltung, Qualität und so weiter, was du gesagt hast. Naja, jetzt kann ja sein, jetzt kommt künstliche Intelligenz angeflogen und da kann ich sagen, okay, lass uns mal anschauen, wie können wir das wirklich mutig jetzt mal, was können wir da wirklich, welche Potenziale können wir da schöpfen und so weiter. Das könnte ja so vielleicht so ein kleines Nischen-Be Brave-Projekt sein. Oder wir überlegen uns mal, wir ziehen uns mal kurz aus dem Alltag, dem Hamsterrad raus und überlegen, wie können wir denn neue Art der Zusammenarbeit finden, ne? Neue Art der Arbeitsformen. Lass uns mal frei denken. Können wir das nicht in irgendeiner Form, ja, mit irgendeiner Zielrichtung, man hat irgendeine Zielrichtung, ja, und möchte da irgendwie ran. Das wird es immer geben, auch in klassischen Be Brilliant-Kontexten. Die Frage ist, wie kann ich das organisieren? Und die Herausforderung ist, dass dieser Kontextwechsel zwischen Be Brilliant und Be Brave relativ schwierig ist. Das muss ich immer wissen. Ne? Stell dir vor, den ganzen Vormittag arbeitest du im Be Brilliant-Modus. Da sollst du keine Fehler machen, Anweisungen befolgen, routiniert arbeiten, Compliance. Vielleicht feilst du um Centbeträge, um Kommastellen. Holst dir einen Kaffee, dann krempelst du die Ärmel hoch und dann sagst du, okay, now we're gonna be brave, we're gonna reinvent the world. Ja, so. Das ist halt ziemlich schwierig. Das heißt, mein Ansinnen ist, auch an Führungskräfte, bitte beachtet, man kann nicht so schnell und einfach und hochfrequent zwischen diesen Modi wechseln. Das heißt, wenn ihr mal, aus welchem Grund auch immer, Be Brave initiieren wollt, gebt dem möglichst viel Raum, Freiraum und Fokus. Ja, lieber mal einen Tag dafür reservieren. Ich arbeite mit Firmen zusammen, die haben jetzt zum Beispiel einen Be Brave Donnerstag eingeführt, komplett meetingfrei. Da kann man solche Themen machen. Also da, und das ist ein Unterschied, ob Führungskräfte oder Mitarbeitende schon morgens dahin gehen mit diesem Mindset, ach, heute können wir mal wieder mutig sein und out of the box denken oder wie auch immer. Und freigeräumt von dem Tagesgeschäft ist was anderes, als wenn ich jetzt sage, jetzt habe ich eine halbe Stunde Teams-Call, ja. Wo war, so. Und das ist mein Ansinnen, dort immer dran zu denken, jeder Modus ist sehr anders und ich muss dort irgendwie auch einen gewissen Freiraum und einen Fokus und ein bisschen Luft zum Atmen freischaufeln. Hm. Und auch immer das Bewusstsein haben, wir sind jetzt in dem anderen Modus, wir müssen jetzt mal umswitchen. Das doch bewusst ansprechen und klar machen. Und das auch bewusst, diesen Moduswechsel bewusst unterstützen mit jeglichem Hilfsmittel. Seid da kreativ. Geht vielleicht mal raus aus euren normalen Arbeitsumgebungen und geht da an den Kickertisch, ja, um dieses Be Brave zu machen. Ja. Und macht halt mal Musik an. Ich sage, wenn ihr eine Konfettikanone zündet, ja, am Donnerstag, am Be Brave Morgen, jeder wird da seinen Kontext finden. Ja. Und bei manchen wird das jetzt albern klingen, aber manche sagen, ja, super, klar, mache ich sofort. Da wird es jemanden geben, der sagt, naja, bei uns ist es so, wir werden uns am Be Brave Donnerstag die Krawatte abmachen. Wie auch immer. Jeder wird seine eigene Form finden. Aber wir müssen auch als Führungskräfte, müssen wir das unterstützen, dass wir in diesen anderen Modus kommen.
Ich finde, auch wenn sich das natürlich so ein bisschen witzig anhört, ne, irgendwie macht euch die Krawatte ab, aber da steckt ja ein gewisser Gedanke dahinter, ne, und es muss sich anders anfühlen. Also damit dieser Kontextwechsel für mich auch im Kopf ankommt, und es muss ja nachher das Ziel sein, also der Kopf muss ja merken, ich switch jetzt einmal um, ich lege den Schalter um. Was hilft am Ende dabei, das zu tun? Ne? Ist es der andere Raum? Ist es irgendwie, ich zieh mich anders an oder hab andere Musik im Hintergrund? Und ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass genau dieses Szenario, in dem wir gerade sind, vielleicht tatsächlich für die, sag jetzt mal, breitere Masse an Führungskräften schon auch relevant ist. Ne? Weil natürlich kann man im Unternehmen sagen, die einen machen mehr Be Brave, die anderen machen mehr Be Brilliant und dann hast du klare Aufgabenteilung und alles fein. Ne? Aber die Welt ist ja heute viel komplexer und du hast es ja vorhin auch beschrieben. Eigentlich heute jedes Team, jeder Bereich beschäftigt sich gerade mit Fragen wie, wie können wir vielleicht noch ein bisschen produktiver arbeiten, wie setzen wir KI ein, wie wollen wir zusammenarbeiten mit den unterschiedlichen Bedürfnissen, Präferenzen, die jetzt hier zusammenkommen und Stärken, die hier zusammenkommen. Und da hat ja Führung weiterhin die Aufgabe, dafür auch Räume zu schaffen, damit sich genau das entwickeln kann. Ne? Und genau bei diesen Fragestellungen würde ich immer sagen, so, da braucht es genau dieses Be Brave. Ne? Aber wenn ich tatsächlich 80% meiner Zeit, 90% meiner Zeit eigentlich in einem anderen Modus unterwegs bin, dann ist das natürlich wirklich herausfordernd. Und deswegen würde ich da ganz gerne mit dir mal nochmal so ein bisschen tiefer reingehen. Ne? Was kann denn dabei helfen, diesen Schalter vielleicht immer mal umzulegen, für sich selbst als Führungskraft, aber natürlich auch als Führungskraft natürlich mit Wirkung auf das eigene Team. Und ein bisschen auf Basis von dem, was du jetzt so beschrieben hast, habe ich so das Gefühl, aber du kannst gerne mal sagen, ob du auch ein paar andere Ebenen siehst, dass man sich vielleicht zwei Dinge ganz besonders angucken könnte. Und das eine ist so, du hast vorhin Betriebssystem genannt. Ich habe so das Gefühl, vielleicht auch so ein bisschen, ist eine Haltungsfrage, die erstmal dahinter steckt. Ne? Also blicke ich auf Arbeit? Wie gehen wir miteinander um? Wie bewerte ich, was wir hier gerade tun? Also so ein bisschen so natürlich das Mindset, ne, würde man sagen. Und auf der zweiten Ebene habe ich das Gefühl, sind es natürlich wirklich ganz konkrete Rahmenbedingungen und Praktiken, die wir schaffen können. Also wie können wir unseren Arbeitsrhythmus, unseren Arbeitsort, unser Umfeld so gestalten, dass dieser Kontextwechsel, dieser Moduswechsel, be brilliant, be brave, vielleicht ein bisschen besser passieren kann. Wenn wir uns das mal vornehmen, was kommt dir da so in den Sinn? Was sind so vielleicht auch Do's und Don'ts? Könnte man vielleicht auch beides machen, ne? Do's und Don'ts für Führungskräfte, um diesen Kontext-Switch vielleicht besser auch zu navigieren.
Du hast das Stichwort gesagt, erstmal geht's los mit der Erkenntnis, ne? und der Haltung. Wir müssen uns klar machen, dass all das, was uns bislang im Kerngeschäft so erfolgreich machte und macht, uns im Be Brave Stolpersteine bringt. Ne? All das, was bisher so gut und richtig im Be Brilliant ist, wird Be Brave verhindern. So, das ist, und deswegen muss ich differenzieren. Das ist die erste Grunderkenntnis. Dann brauche ich eben auch andere Rahmenbedingungen, andere Tools in dem Be Brave. Ja, das geht los, dass ich zum Beispiel mal wieder naive Fragen stellen darf. Etwas, was in Be Brilliant längst aberzogen wurde, weil das als unseriös gilt, ne, oder unprofessionell. Ja. Naivität hat in unserer Arbeitswelt nichts verloren. Ja. Da sind wir ja sehr fundiert, professionell, seriös unterwegs. Aber ich glaube, dass solche Dinge wie naive Fragen den Be Brave-Modus unwahrscheinlich befeuern. Nur als Beispiel, ne, wenn meine Tochter mich damals gefragt hätte, ja, Papa, warum brauchen Taxiunternehmen Taxis, hätte ich gesagt, ja mal, Kind, bist du blöd, ist doch logisch. Auf dieser sehr banalen, naiven Frage basiert das ganze Businessmodell von Uber. So, um jetzt ein bekanntes Beispiel mal zu nennen. Und ich sage auch so, ich glaube, dass gerade in Be Brave, ne, wir mehr Inspiration finden bei Pippi Langstrumpf als in dieser PowerPoint voller KPIs, ja. Das sind Dinge, die ich als Führungskraft natürlich mit unterstützen kann, ne? Naive Fragen zulassen. Auch so eine Zone of Productive Tension heißt das zulassen, ne? Also, dass man sich auch mal reiben darf, ja. Diese Diversität zuzulassen. Das sind alles Dinge. Auch, ich muss gucken, muss ich gleich immer eine Business Case Berechnung haben, ne? Wenn ich Innovation mache, ja. Oder sind das, haben wir gerade schon vorhin kurz skizziert, sind das andere Dinge? Und in meinem Buch, Be Brave, beschreibe ich das dann auch mehr im Detail, ne, was das dann genau bedeutet, ja. Und das heißt, ich muss, das ist eine andere Haltung, es sind andere Tools und Rahmenbedingungen und genau, du hast ja gefragt, wie komme ich halt in den anderen Modus rein, muss ich halt schauen, in meinem Kontext, was ist hier möglich, ne, was kann ich hier tun? Habe ich vielleicht ein eigenes Be Brave Team? Habe ich vielleicht ein, zwei Mitarbeitende im Team, wo ich sage, ihr konzentriert euch jetzt mal für die 3 Monate auf dieses Be Brave-Thema. Oder ist es wirklich sehr kontextuell, dass halt alle ständig switchen? Und das ist halt das Herausforderndste, das muss ich wissen. Dann muss ich halt gucken, ja, aber nicht zu hochfrequent. Ne? Habe ich lieber mal eine Woche oder einen Tag oder wie komme ich in den anderen Modus und wie mache ich das auch deutlich? Ja? Und da muss ich einfach drauf achten. Und da, wie immer gibt es ja nicht die eine Patentlösung, sondern je nach Unternehmen, je nach Kontext, je nach Unternehmenskultur kann ich dann, wenn ich die Prinzipien mal durchdrungen habe, ja, kann ich schauen, wie kann ich das bei mir anschlussfähig, realistisch am besten umsetzen.
Ich habe so gerade auch noch so den Gedanken gehabt, bei dem, was du beschrieben hast, im Kontext naive Fragen. Ne? Das ist ja etwas, was wir wirklich uns sehr, sehr stark, glaube ich, abtrainiert haben, naive Fragen zu stellen.
Absolut.
Und ich finde, naive Fragen zu stellen und das zu feiern. Ne? Und was für mich so ein bisschen dahinter steht, und auch das sehe ich als großen Unterschied zwischen Be Brilliant und Be Brave und gerade dann wiederum auch so einer Führungslogik heraus. Es geht ja auch immer darum, wie wir das bewerten, was wir da gerade tun. Und bei Be Brilliant kann ich natürlich sagen, so, ich bewerte das ganz konkrete Ergebnis, was lautet, da steht am Ende eine Zahl und die ist gut oder die ist nicht gut, ne? Zum Beispiel. Ne? Irgendwie, wir sind um 10% besser geworden oder wir sind um 10% schlechter geworden. Kosten sind gestiegen, Kosten sind gesunken. So, es ist ein sehr, sehr klares Ergebnis, das kann ich bewerten. wenn ich jetzt in so einer Be Brave-Logik drin bin und ich eigentlich für mich erstmal anerkennen würde, vielleicht ist es manchmal, sind es ein, zwei naive Fragen, die uns nochmal in so eine ganz andere Welt bringen, dann müsste die Bewertungslogik dahinter auch sagen so, wow, wie gut, dass wir uns diese naiven Fragen stellen. Ne? Und egal wie blöd sich die manchmal anhören, aber das ist ja so ein bisschen die Führungslogik, die es braucht. Also dieses Bestärkende auch von dem, was sich ja manchmal quatschig anfühlt, ne? Was sich manchmal wirklich blöd anfühlt, wo wir denken so, machen wir das jetzt überhaupt oder haben wir nicht eigentlich was Besseres zu tun? Wie blickst du darauf? Ne? Also was sind denn so konkrete, ich sag jetzt mal auch so Verhaltensweisen im Sinne von, wie reagiere ich tatsächlich auch als Führungskraft auf das, was da so passiert? Ne? Was lebe ich vielleicht auch selber vor? Was honoriere ich? Ne? Was wertschätze ich und was vielleicht auch nicht? Welchen Einfluss hat das, ne, auch auf Be Brave, auf diesen Switch? Gibt es da vielleicht irgendwo auch, ich sag mal auch wieder, Dinge, die produktiv, aber auch kontraproduktiv sein können? Weil ich finde auch mal zu sehen, wo wir vielleicht auch eher kontraproduktiv wirken, kann ja manchmal ein bisschen heilsam sein. Ne? Wo stehen wir vielleicht auch manchmal diesem Be Brave im Weg durch die Art und Weise, wie wir auf die Arbeit unserer Teams blicken, ne, und darüber reden oder das vielleicht auch bewerten?
Ja, da waren wieder ganz viele Sachen drin bei dir, Benjamin. Und das Erste nochmal, du hattest gesagt, im Be Brilliant sind wir ja sehr messbar. Ne? Wir haben KPIs, wir messen, ne, sehr viel Zahlen, Daten, Fakten. Und da sind wir in der Welt der KPIs. Und ich sage, im Be Brave brauchen wir vielleicht eher KTIs, in einer Key Transformation Indikatoren. Ne? Und das sind eben Dinge, wo ich sage, ich kann es vielleicht noch nicht genau irgendeine Kommastelle berechnen. Und viele Zahlen, Daten, Fakten sind gar nicht so verfügbar, ja, oder also sinnvoll. Aber ich habe vielleicht eher gewisse Hypothesen, ja, dass ich sage, ich glaube, mit dieser Produktidee werden so und so viel Prozent der Kunden das und das antworten oder machen oder tun. Und das kann ich ja testen. Ne? Und ich kann eher über Hypothesen und über diese Iterationen mich ranbewegen. Das war nochmal so ein ergänzender Gedanke. Ja. Dann auf die Frage, wie können Führungskräfte auch agieren, ne? Und damit das auch alles gefördert wird. Nur ein Beispiel. Stell dir vor, du hast eine Bereichsleiterin, ja, die, oder eine Abteilungsleiterin, sagen wir mal, die schickt jetzt jemanden los. Ein Projektleiter sagt, wir haben jetzt dieses Innovationsprojekt, gib mal Gas, seid mal be brave und dann meldest du dich nach einem Monat mit dem Statusreport. So. In einem normalen klassischen Unternehmen, was sehr be brilliant, ne, geprägt ist, wird das so ablaufen. Der Projektleiter wird zur Abteilungsleiterin kommen und sagen, Chefin, es ist super gelaufen, ja, alle Projektampeln sind auf grün, wir haben alles im Griff. So. Und jetzt kommt es darauf an, wie reagiert die Abteilungsleiterin? Wird sie sagen, wow, ich habe mich nicht getäuscht, ich wusste, ja, du bist ja der perfekte Mann für die Aufgabe, weiter so, super, grüne Projektampeln, klasse. Oder wird die Abteilungsleiterin sagen, du hast mich nicht richtig verstanden. Geh zurück auf los, fang nochmal an und sage mir beim nächsten Mal, welche Fehler habt ihr gemacht? Was habt ihr daraus gelernt? Wie mutig wart ihr? Und dann berichtest du mir nochmal. Weißt du, was ich meine? So, und so entsteht Unternehmenskultur und eine Führungskultur. Und das ist genau, solche kleinen, scheinbar banalen Unterschiede machen aber genau die Weichenstellung. Bleibt man Unternehmen be brilliant only? Ja, und ich habe eher so ein Agile Washing. Ja, ja, macht mal agil, aber ich will es nicht wirklich. Oder lasse ich Ambidextrie, Beidhändigkeit zu, ja, und unterstütze, fördere und fordere auch wirklich diesen Be Brave-Modus. Ne?
Alleine, du hast gerade ein Wort gesagt und dann berichte mir nochmal. Ne? Und ich dachte so, krass, weil berichten ist ja eigentlich erstmal so ein total neutrales Wort. Ne? Also berichten kann ja bedeuten, berichte mir mal, was ihr erlebt habt, berichte mal, welche Erfahrungen ihr gemacht habt, berichte mal, wo ihr gegen die Wand gelaufen seid. Aber was passiert in unserem Kopf? Ne? Wir denken wirklich gleich.
Berichterstattung, gleich wie der Statusreport.
Ja, wir denken ja gleich an diesen Statusreport. Ne? Und ich glaube, das ist das, wo ich auch denke, genau darin zeigt sich ja diese Haltungsfrage, also, und ich finde also Haltungsfrage, auch diese kommunikativen Feinheiten in der Führung. Und ich kann ja vielleicht selber für mich auch im Kopf haben, ich möchte erfahren, was da passiert und wie es euch damit ergangen ist. Und ich möchte teilhaben, ne, an den mutigen Ideen und den Fragen und da, wo ihr mal vielleicht gestruggelt habt. Aber wie kriege ich das rüber? Ne? Also hat denn mein Team doch wieder das Gefühl, so, wir brauchen dann trotzdem nach 4 Wochen den Statusreport und Ampeln und was haben wir hier achieved, so ungefähr? Oder kriege ich tatsächlich transportiert und bin damit dann auch fein, wenn das Team vor mir steht und da vielleicht mal eine ganz frei interpretierte Story einfach erzählt, ne? Oder einfach nur mit irgendwie so 3 Fragen zurückkommt. Also was ist denn eigentlich unsere Erwartungshaltung an das Ergebnis? Was ist denn ein gutes Ergebnis? Und probieren wir das dann doch, also probieren wir die mutigen Ideen dann doch wieder in einen Be Brilliant Rahmen zu pressen? Und ich kann mir vorstellen, dass das vermutlich etwas ist, was dann doch ziemlich häufig passiert. Also gerade wenn wir diese Ebenen so sehr miteinander vermischen, das kriegen die rein, Be Brave, vielleicht Bereiche natürlich vielleicht ganz gut hin, aber ich kann mir vorstellen, diejenigen, die sehr, sehr stolz springen und mal so mit innovativen Ideen anfangen, loslaufen, dass dann doch irgendwo die stärkere Hand wieder übergriffig wird und dann doch probiert, das in so einen Be Brilliant Rahmen reinzupressen, oder?
Genau, und kurz nochmal auf die Metaebene gesprungen, ne? Jetzt schließt man den Kreis. Wir haben gesagt, irgendwie klappt es nicht mehr so, ne, in unserem Land. Ne? Zukunftsdepression, wir verlieren den Anschluss. So. Warum ist das so? Warum sind wir nicht mehr so innovativ und wandelbar? Und viele sagen dann, ja, wir haben halt keine Ideen mehr, sind nicht mehr kreativ. Und da sage ich, das stimmt nicht. Ne? Wir sind nach wie vor sehr kreativ. Wir haben nach wie vor eine wahnsinnig gute Forschung. Ne? Es liegt daran, weil wenn wir Ideen kreieren, dass wir dann nicht den Mut haben, in die nächsten Phasen zu gehen. Ne? Wenn du sagst, Innovationsprozess kann man ganz grob holzschnittsartig in 3 Phasen unterteilen. Ideation, da wo die Ideen entstehen, die ersten Konzepte. Incubation, wo ich diese Konzepte verprobe, verteste, ja, weiterentwickle. Und dann Scaling. Und wir oft überspringen oder huddeln, ja, durch diese 2. Phase Incubation, weil wir eben nicht den Mut haben oder weil wir eben keine Fehler machen dürfen. So, und deswegen werden viele Innovationen entweder vor dieser Phase schon abgekündigt wieder oder wir überspringen die Phase, nutzen dann aber nicht alle Potenziale in der Entwicklung, ne, weil wir nicht genug lernen. Ich gebe dir Beispiele. Ne? MP3, wer hat das entwickelt? Wir in Deutschland, Fraunhofer Institut. Wer hat das dann aber groß gemacht, ne, skaliert? Wer monetarisiert das jetzt? Nicht wir in Deutschland. Ne? Also alleine Apple mit iTunes, Apple Music, wäre alles nicht denkbar gewesen ohne den Sprung in MP3, ja. Jetzt geht es wieder so weiter, ja. Jeder benutzt heute ChatGPT oder ähnliches, ja. Basiert auf unter anderem neuronalen Netzen. Wer hat da die Grundlagen gelegt? Wir in Deutschland, Professor Schmidhuber, ne. Wir haben es aber auch wieder nicht geschafft, das und so weiter und so weiter. Könnte ich jetzt stundenlang weiter erzählen, ja. Also wir müssen halt wieder in diesen Be Brave-Modus kommen, ne, auch bei dieser Incubation. Und noch ein ergänzender Gedanke, weil wenn ich zu Firmen komme, meine Keynotes oder Workshops mache, ja, kommen dann Führungskräfte zu mir und sagen, okay, Christian, alles verstanden. Ne? Ich habe nur ein Problem, sagen die mir dann. Ich bin im Tagesgeschäft Land unter, ja, immer mehr Kostendruck, Effizienzdruck, mehr. Und jetzt darf ich nebenbei als Hobby auch noch ein bisschen Be Brave machen. Ja, schönen Dank auch. Und diesen Einwand kann ich auch erstmal verstehen. Und die müssen wir auch ernst nehmen. Meine Antwort ist dann, ja, richtig. Was wir aber auch machen müssen, ist im Be Brilliant ein bisschen die Luft rausnehmen, um Kapazitäten und Freiräume für Be Brave zu gewinnen. Und jetzt kommt das nächste Buzzword. Achtung, Buzzword-Bingo. Das Stichwort ist Exnovation. Das ist die bewusste Zurücknahme von Dingen. Und wir haben ja gerade über diesen Status-Report und so weiter gesprochen, ne? Dort mal schauen, was ist eigentlich wirklich interne Selbstbeschäftigung ohne echte Wirksamkeit? Ja, wie viel von diesen Dingen, von Prozessschritten, ja, von Reports und was es dort alles gibt, kann ich nicht auch vielleicht zurücknehmen? Das müssen wir auch, um eben Freiräume für Be Brave zu gewinnen. Ja. Und auch da mal auf Bürokratie schauen. Ne? Da gibt es einen ganz interessanten Online-Test, Bureaucratic Mess Index. Da kann ich online ein paar Fragen beantworten und dann gibt er mir meinen BMI aus, also quasi meinen Bureaucratic Mess Index. Kann mal ganz gute Indikation sein, wo man da so steht.
Und genau diesen Einwand, den du gerade beschrieben hast, den ich auch von vielen Führungskräften höre, also egal ob es Innovation ist, das Gleiche ist ja, glaube ich, ganz grundlegend, wenn man über Transformation, über Change in der aktuellen Zeit spricht. Vieles läuft parallel zum operativen Tagesgeschäft, ne, und wird dadurch erst zur großen Belastung und schafft dann auch eine gewisse Müdigkeit. Und so geht es ja auch unseren Teams. Also wenn ich jetzt wiederum als Führungskraft hier zuhöre und denke, wir könnten von ein bisschen mehr Be Brave schon profitieren innerhalb auch unseres Bereiches zum Beispiel, dann habe ich mich auch gerade gefragt, was bedeutet das, ne, wenn man das jetzt mal dann in einer planerischen Be Brilliant Logik probiert, so ein bisschen weiterzudenken, dann finde ich schon diesen Punkt spannend, wo entsteht überhaupt Raum dafür und wie schaffe ich überhaupt Raum dafür? Und dieses Loslassen auch von eventuell Dingen, die uns beschäftigt halten oder die gerade nicht so wichtig sind oder irgendwo auch natürlich eine gewisse Priorisierung, spielt ja schon eine Rolle. Ne? Also wenn das Be Brave-Projekt so gesehen Nummer 20 auf der Prioritätenliste ist, dann ist natürlich die Frage, wie viel Raum wird da in dem Moment denn entstehen, ne? Und wo schaffe ich genau diesen Raum, damit auch tatsächlich was wachsen kann. Und das braucht ja zwangsläufig dieses Loslassen erstmal und dieses Aussortieren, damit auch was entstehen kann. Und ich kann mir schon vorstellen, das ist natürlich ein Punkt, den können wir hier heute nicht lösen, aber da werden sich wahrscheinlich schon viele auch mit einfach schwer tun, ne? Wenn das Tagesgeschäft so überfüllt ist, der Druck so groß ist, die Unsicherheit so groß ist.
Auf jeden Fall, ja. Und wir müssen da auch ein Stück weit wieder zurücknehmen, ne? Wir haben es ein bisschen übertrieben mit dieser ganzen Risikoaversion, mit diesem ganzen, ja, Reporting und internen Schleifen, ja, und Genehmigungswegen. Da müssen wir schlanker werden, ne? Weil wir ganz dringend diese Freiräume für Be Brave brauchen, ja. Und weil das natürlich kein einfaches Thema ist, habe ich dort auch ein Modell entwickelt. Das nenne ich The Magic Triangle. Das sind vier Stellschrauben, vier A's, die es braucht, damit diese Ambidextrie auch zum Leben kommt. Und dafür werden wir jetzt heute nicht mehr die Zeit haben. Aber man kann mich auch gern kontaktieren. Ich habe da auch ein Canvas und so weiter. Das sind vier essentielle Stellschrauben, die ich bedienen muss, damit das im Unternehmen auch wirklich dann zum Fliegen kommt, ja. Und das ist eine Reise, die wir antreten müssen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber da sage ich auch mal, jeder Mitarbeitende, ne, jede Führungskraft hat einen gewissen Wirkraum, ne, und den kann man nutzen. Und ich glaube, wir können nicht darauf warten, dass man sagt, naja, es muss aber der Aufsichtsrat, ja, oder meine Gesellschafter oder die Geschäftsführung, es muss hier erstmal jetzt X und Y, sondern wir müssen da irgendwie alle ran. Ich glaube, das ist auch unser Anspruch, ne, dass wir das irgendwie vernünftig weitertreiben. Und es ist ja gerade Jahresstart, dass wir sagen, dass dieses Jahr erfolgreicher, ja, und positiver wird als das letzte. Das ist vielleicht so ein bisschen so die Grundstimmung, in die wir rein sollten.
Finde ich, ist auch ein guter Vorsatz und vielleicht auch für uns als kleines Wrap-up einmal würde ich gerne genau diesen Wirkraum nochmal vielleicht in ein paar kurzen Punkten mit dir mal ausloten. Wenn wir mal so auf unser Gespräch schauen und auch vielleicht die Herausforderung, dann diese beidhändige Führung wirklich, wirklich zu leben, aber uns auch nochmal hineinversetzen in so eine Führungskraft in einem Unternehmen, die tatsächlich sich mit vielleicht gerade Pioniergeist, innovativen Arbeiten noch ein bisschen schwer tun, wo es vielleicht auch die eigene Rolle und vielleicht auch der Bereich gar nicht immer so hergibt. Womit kann ich aber in meinem Wirkraum vielleicht trotzdem mal loslegen? Was sind denn so Dinge, die du empfehlen würdest? So, was sind so ein, zwei Sachen, auf die ich achten kann, Dinge, die ich mal ausprobieren kann, um, auch wenn es nur erstmal so ein erstes Stückchen ist, ne, ein bisschen mehr diese zweite Hand zu stärken und dann nach und nach in so eine Beidhändigkeit zu kommen?
Ja, ich glaube, das Erste ist erstmal eine eigene Bestandsaufnahme und Standortbestimmung. Ne? Wo stehe ich und wo müsste ich hin? Ne? Sagen, bin ich hier, wenn ich nur in meinem Be Brilliant tätig bin, führt uns das wirklich in die Zukunft? Ja, uns mal Metaebene bis Unternehmen, bis Team, bis mich persönlich, also das kann man auf allen Ebenen sehen, ja, und sagen, wo bräuchte ich, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen mehr Be Brave, dass ich meine Zielsetzung nochmal schärfe, als ersten Schritt, ne, und dann im zweiten Schritt, okay, wie kann ich das tun, ne, für mich selber, mir Freiräume rausschneiden für mein Team, wie gestalte ich das, dass ich schaue, wie organisiere ich das? Und dort auch zu gucken, kann ich im Be Brilliant ein Stück was rausnehmen, ne, ein bisschen Luft rauslassen, um mir diese Freiheiten zu nehmen. Und als dritten Schritt auch dafür werben und Verständnis schaffen, ne, in meinem Umfeld zu sagen, habt ihr schon mal was von Beidhändigkeit oder noch schlimmer Ambidextrie gehört? Wir brauchen beides. Dafür darauf aufmerksam machen, ne? Andere anstupsen, andere inspirieren. Das ist für mich auch so, in seine Wirksamkeit kommen. Ne? Und so kann ich auch, glaube ich, viel, viel verändern, jeder Einzelne von uns. Ne?
Ja. Und ich finde, wenn wir es auch als eine Qualität sehen, und ich für mich nehme es tatsächlich aus unserem Gespräch auch als eine, finde ich schon, sehr entscheidende Führungsqualität mit. Ich würde gerne auch tatsächlich so diesen Anspruch formulieren, dass das etwas ist, was alle Führungskräfte auf die eine oder andere Art und Weise schon für sich leben müssen in der heutigen Zeit, ne, die so komplex ist, die so anspruchsvoll ist, wo es, glaube ich, nicht immer in Bereich A und B im Unternehmen unterteilen können und vielleicht auch gar nicht so sollten, sondern auch diesen innovativen Spirit, dieses Be Brave, selber dafür Räume schaffen zu können, das auch zu moderieren, das auch anzuleiten, vorzuleben, finde ich schon eine total wichtige Qualität. Christian, wenn sich da jetzt gerade welche von uns inspiriert fühlen, sich noch ein bisschen mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, vielleicht auch die 4 A's mal kennenzulernen und sonst auch ein bisschen über Ambidextrie zu erfahren. Welche Empfehlungen hast du da? Wo kann man mehr über das Thema noch erfahren?
Genau, gern. Ich habe 2 Bücher zu den Themen. Ne? Einmal Der Business-Spagat, das ist eher das Fachbuch dazu. Und Be Brave, das ist eher ein pointierter Essay. Darum geht es, wie kann ich wirklich diesen Be Brave-Modus zum Leben erwecken. Und ansonsten, ich habe eine Webseite, da findet man mich, kontaktiert mich gern, auch über LinkedIn. Freue mich immer über Kontakte, über Austausch. Und genau, dann gehen wir die nächsten Schritte.
Sehr, sehr gut. Werden wir auf jeden Fall alles verlinken in den Shownotes. Ansonsten, Christian, vielen, vielen Dank für den mutigen Einblick.
Danke dir,
in deine Arbeit.
Für die mutigen Fragen.
Ja, und auch für uns alle, würde ich sagen, ein couragiertes Jahr 2026, dass wir alle ein bisschen mehr Raum wieder für Pioniergeist schaffen. Und es muss gar nicht immer das Große sein. Manchmal ist es auch nur ein bisschen Pionier im Kleinen zu sein. Das würde ich uns alle wünschen. Und ja, ansonsten erstmal vielen Dank an dich, Christian. Alles Gute und bis ganz bald.
Alles Gute, bis dann. Tschüss.
Ciao. Und das war Leading Well heute mit Christian Schwedler. Ja, gerade in unsicheren Zeiten, in denen wir gerade sind, rutschen viele Teams und Unternehmen in den Brilliant-Modus, wie Christian es auch nennt. Also wir probieren Effizienz zu steigern, wir probieren Kosten zu sparen, auch Prozesse abzusichern. Das gibt natürlich kurzfristig Halt, aber auf Dauer geht etwas ganz Entscheidendes verloren. Und zwar die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Denn genau diese braucht natürlich mehr als nur rationale Entscheidungen, sie braucht auch gute Ideen und auch mutige Umsetzung. Deswegen heute auf Grundlage dieser Folge einmal meine Einladung an dich. Frag dich doch mal in deinem Alltag, auch gemeinsam mit deinem Team, wo dominiert vielleicht gerade bei uns etwas zu sehr dieser Be Brilliant-Modus und wo braucht es ein bisschen mehr Be Brave. Und dann schaff dafür doch mal einen gemeinsamen Raum, der insbesondere auch einen gedanklichen Wechsel hin zu Be Brave zulässt. Vielleicht ist es ein monatliches Team-Meeting mal an einem ganz anderen Ort, der auch neue Ideen öffnet. Vielleicht auch für das nächste Projekt-Kickoff mal mit einer nicht so strikten Agenda zu starten oder Fragen zu stellen, die Gedanken und auch neue Ideen öffnen. Probier es einfach mal aus und teile gerne, was dir, was deinem Team auch hilft, gemeinsam einfach ein bisschen mutiger zu denken. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gerne mit Kollegen, mit Bekannten oder einfach direkt auf LinkedIn. Und wenn du darüber hinaus unsere Arbeit unterstützen möchtest, dann lass uns doch sehr, sehr gerne eine positive Bewertung bei Apple, bei Spotify oder natürlich auch bei LinkedIn da. Eine Bewertung ist schnell gemacht und hilft uns einfach dabei, dass genau diese Impulse, diese Gedanken noch sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Und wenn du dich darüber hinaus für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, sei es im Rahmen eines Führungstrainings, eines Teamworkshops oder auch einer Podcast-Kooperation, dann kannst du sehr, sehr gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Alle Informationen, wie du mit uns in den Kontakt treten kannst, findest du natürlich auch wie immer in den Shownotes. Das war Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.